gerade die Tasse gesehen. Ist das schon das neue Design von Andys Punschbar?
Ja, genau. Die Andys Basecamp, Andys Punschbar-Tasse.
Ah, kennt sie nicht. Ich möchte gerne auch eine.
Ja. So, hier jetzt, ja, jetzt bin ich auch im Bild. Ich habe letztens irgendwo da, ich weiß gar nicht was, aber irgendwo ein großer Weihnachtsmarkt, die dieses Jahr zum, ich weiß gar nicht, wie vieljährigen Jubiläum Tassen bestellt haben und dann eine Stunde vor der Eröffnung festgestellt haben, dass sie nicht hitzebeständig sind. Und dann war wirklich eine große Stadt irgendwo, wo ich so gedacht habe, okay, da wieder am falschen Ende gespart. Naja.
Ach, es ist so schön, dass bei solchen Kleinstprojekten da nicht mal jemand kurz einfach drüber nachdenkt. Ne? Das ist immer wieder herrlich. Ach ja. Naja, wie geht's dir? Gut erholt? Was läuft alles? Heilung schreitet voran und so. Passt.
Muss ja, ne? Ja, genau, ja. Alles passt soweit, genau. Und genau, du hast mich ja am letzten Wochenende besucht. Ich habe ja mal zum quasi jetzt mit dem neuen Unterrichtssystem und den Online-Gruppen-Practice-Sessions war der Wunsch, okay, dass man sich doch auch mal in echt quasi kennenlernen kann. Mhm. Also zumindest alle, die so in der Nähe wohnen.
Und, oder auch nicht in der Nähe wohnen.
Oder auch nicht in der Nähe wohnen, genau. Also dann haben wir hier am Sonntag schön auf der Terrasse ein bisschen Andys Punschbar gespielt und ein bisschen Weihnachtsmarkt mit Glühwein und so. Und ja, das war eine sehr nette Veranstaltung. Du warst ja quasi Special Guest und das war sehr nett. Also danke nochmal an alle, die da vorbeigeschneit sind von meinen Schülern, Schülerinnen und da teilweise echt weite Wege auf sich genommen haben. Und genau. Ja, mal gucken. Heute Abend gibt es dann noch die Online-Variante für alle, die nicht ein paar hundert Kilometer fahren wollten. Und genau, ich fürchte, dass wir Tradition werden müssen. Ja.
Ich fürchte, dass wir Tradition werden müssen. Naja. Sehr schön. Ja, cool. Ich hab gesehen, du hast auch was vom Ralle gekriegt. Der Ralle hat mir auch so einen coolen Schlüsselanhänger mit Schlagzeug dran. Ne? Hier die Patrioleten können es gerade sehen. Ich halte es mal in die Kamera.
Ja, ich habe ein Bass mit Andy bekommen. Ja. Ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann war der Vater von dem Typen, der die Dinger hier aus Draht gebogen hat, Tourmusiker bei Toni Marshall. Habe ich richtig verstanden?
Ja, habe ich auch so vorgehört.
Ah, ja.
Ja, dann. Toni Marshall war doch der mit dem coolen Mikrofon-Move. Hast du das gesehen? Das ist doch so ein Video, was immer mal wieder hochgespielt wird.
Nee.
Hochgespielt wird. Hier, ich glaube, war Fernsehgarten. Da hat er das in der Hosentasche reingesteckt, fängt an zu singen und singt halt in die falsche Richtung des Mikros und macht dann so einen relativ unverfroren so einen Move, um dann wenigstens doch irgendwann in die Mikrofonkapsel zu vollplaybacken. Genau. Ralle, was ich mich die ganze Zeit frage, ist mein Name an sich eigentlich schon ein Anglizismus? Muss ich dafür einfach an sich immer schon Strafe zahlen? Okay, aber vielen Dank dafür und danke auch für deine Gastfreundschaft. Der Glühwein und auch der Kakao war vortrefflich.
Das Chili con Carne ist auch sehr gut angekommen von der Anja. Genau, wo wir gerade beim Ralle sind, der hat er dir das auch geschrieben, dass er sich von unserer Weihnachtsfolge hat inspirieren lassen und jeden Tag in seinen Status ein Weihnachtslied, ein musikalisch wertvolles oder überraschendes oder wie auch immer Weihnachtslied reingestellt hat. Genau. Mhm. Und er schrieb, er hätte auch schön viel gutes Feedback bekommen.
Ja.
Was ein Deutsch.
Ja.
Egal.
Es ist zu früh. Es ist ja auch gerade viel los. Alle sind gerade gestresst. Apropos, alle sind gerade gestresst, hat gar nichts damit zu tun. Aber das war ja bei dir ähnlich. Wir haben im Moment beide auch irgendwie genug zu tun, deswegen sprechen wir unter der Woche irgendwie gerade gefühlt gar nicht.
Ja, krass, ne? Ja.
Soweit so normal im Dezember, würde ich wahrscheinlich sagen. Aber mich haben doch sehr viele Screenshots und ich glaube dich auch ereilt von diesen Jahresrückblicken von den Musik- und Podcast-Apps. Und ich musste erschreckenderweise feststellen, dass wir es sehr häufig wirklich sogar in die Top 3 geschafft haben und sehr oft mit Hotel Matze auf einer Seite waren. Also meine Herren.
Haben wir am Sonntag ganz kurz drüber gesprochen, ne, dass ich noch nie Hotel Matze gehört hatte und als ich dann diese ganzen Screenshots bekam, hey, guck mal einen Jahrespodcast-Rückblick und wir waren da öfter mal in den Top 3, Top 5 und ich so dachte, jedes Mal dieses Hotel Matze dabei, da muss ich doch jetzt mal reinhören, habe ich das auch tatsächlich schon getan, genau.
Ja, das ist schon so ziemlich der Podcast. Ich sag mal so, im Grunde genommen meine persönliche Top 3, Hotel Matze, Fest und Flauschig und dann direkt Hauptsache Groove, den höre ich halt selber nicht, aber ich sag jetzt mal so antizipiert für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und verrückt, mal wieder verrückt und Okay. Was war deine, hast du auch so ein, ich weiß nicht, benutzt du Spotify oder Apple zum Musik hören? Hast du da auch so, benutzt du das überhaupt oder ist das gar nicht drauf auf deinem Telefon oder wie konsumierst du überhaupt Musik?
Also ich habe bestimmt irgendwo einen Spotify-Zugang, den ich aber eigentlich bis jetzt nur genutzt habe, um mal so Playlisten irgendwann mal damals für alte Podcast-Folgen von uns zu machen. Ansonsten habe ich Apple Music, genau. Mhm. Aber ich habe da tatsächlich keine, mir gar keine Charts ausspielen lassen oder so.
Ah, okay. Das machst du ja eigentlich automatisch, wenn die, wenn du die App irgendwie aufmachst und auf die Startseite gehst.
Ah ja, okay.
Kannst ja mal gucken. Was war in diesem Jahr meine Top-Band? Wirst du drauf kommen? Ich bin gespannt. Bin gespannt.
Ja, jetzt also dann, wenn du schon so fragst, wird es nicht Foo Fighters oder Chili Peppers sein?
Tatsächlich nicht. Also meist, also hier in diesen Top 5 Songs sind natürlich Chilis und Foo Fighters drin, klar. Und die sind natürlich auch irgendwie so Platz 3, Platz 4, irgendwie sowas. Aber ja, rate doch mal.
Boah, ich guck gerade, ich bin zu blöd hier, bei mir gibt's keine Charts. dann sag ich Dave Matthews Band.
Nee.
Ah, auch nicht.
Nee. Ja. Wolfpack hat es bei mir dieses Jahr als Top-Interpret geschafft. Und fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Höre ich halt auch im Moment super viel und immer wieder gerne. Und die haben es nach ganz oben geschafft als Top-Interpret. Ja, in diesem
da meinte
Jahr
noch mein Schüler Thomas diese Woche, dass dieses Christmas in L.A. Jetzt, dass hier so Hammer wäre, dass so ein Ohrwurm wäre, den ja nicht mehr rauskriegt.
Sehr schön, okay. Ja. Gut. Achso, ich habe noch was zu verkünden, bevor wir jetzt hier ins Thema gehen. Du hast du auch noch was vorher eigentlich?
Ja, ich habe noch eine Sache. Pass auf, ich fange an, dann machst du, weil ich wollte noch alle neuen Patreons begrüßen.
Oh, ja.
Danke für eure Unterstützung. Genau, und falls du, falls bei dir der Podcast vielleicht auch weit vorne dabei war und du denkst, dass du da doch einiges mitnimmst, dann mach uns doch zum Fest eine Freude und schreib uns eine kleine Bewertung oder gib uns Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ja, wir wissen, dass das teilweise etwas umständlich ist, aber wir vertrauen da voll auf die Skills unserer Hörer und Hörerinnen. Genau, und wer auch noch Patreon, also Unterstützer mit so einem symbolischen Euro, ist das im Prinzip pro Folge werden will, der darf das natürlich auch noch tun. Da freuen wir uns auch immer total. Und genau, ja, das wär's schon.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank an die neuen Patrioten und alles das, was Andreas gesagt hat. Ich habe gesagt, ich habe noch ein bisschen was zu verkünden. Hab's ja jetzt schon vor 2-3 Wochen irgendwann mal hier in der Folge gesagt, dass das jetzt so ist. Das Datum ist fix und Times Like These Premieren-Show, Freitag, 14.3. in Dortmund und im Grunde genommen, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht ist, ist der Kartenvorverkauf öffentlich und den Link packen wir natürlich in die Shownotes und die Patreons, die können das quasi so circa in anderthalb Stunden schon sehen und hören und gucken. Und das wird ein ganz besonderer Abend. Wir werden die komplette Show aufnehmen und auch filmen und es wird auch sicherlich noch das ein oder andere Special geben. Und ich kann allen Menschen, die irgendwie auf ehrlich gemachte Gitarrenmusik der 90er und 2000er Jahre stehen, sagen, kommt dahin. Das wird ein ganz besonderer Abend. Und ich habe für mich selber mal so geguckt in meine Tagebücher. Und ich würde sagen, das ist echt seit ganz schön lange, bestimmt seit 10 Jahren, vielleicht sogar seit 15 Jahren, das erste Mal so, dass ich so ein Gig spiele, wo ich so uneingeschränkt zu 100% dahinter stehe, im Sinne von Inhalt, Leute, Qualität, also wo so alles stimmt. Und das ist jetzt so mein Baby und da freue ich mich sehr drauf und freue mich über jeden und jede, die da die da kommen. Und
gespannt. Verrätst du, in welchem Laden das stattfindet?
Natürlich, das ist total clever. Das ist in Dortmund im Dietrich-Keuninghaus, direkt am Hauptbahnhof. Ist also auch sehr, sehr gut zu erreichen. Parkplätze gibt es en masse und man kann auch direkt mit dem Zug anreisen. Das ist vom Bahnhof.
Da habe ich auch schon mal gespielt.
Jeder hat da schon dreimal gespielt.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Ja. Also ich habe in meiner Jugendzeit, ich sag mal so im Alter zwischen 15 und 20 wahrscheinlich einmal, ein bis zweimal pro Monat da mit irgendwelchen Bands gespielt. Ja. Also Dietrich-Keuninghaus in Dortmund direkt am Hauptbahnhof und 14.3. Und das wird auf jeden Fall ein ganz besonderer Abend. Also es gibt mindestens ein Drum-Solo und wenn die Lobby groß genug wird, sicherlich auch zwei. Und alle anderen Instrumentalfreunde und Freundinnen kommen auch auf ihre Kosten. Also
ich werde gucken, dass wir das den Schilder basteln vorher für mehr Bamsoli. Genau.
Mindestens.
Ja, ja. Damit herzlich willkommen zu Hauptsache Grooved, dem Podcast für BassistInnen, so. SchlagzeugerInnen und andere Musiker. Da bin ich auch immer wieder erstaunt. Also wir haben es auch sogar bei Gitarristen, in erster Linie Ukulele. Mensch, hat mir geschrieben, er wäre schockiert, wir wären vor dem Ukulele-Podcast gelandet in seinen Charts.
Stark.
Wie konnte das passieren? Grüße an Benny.
Ich kann sagen,
in Augsburg, glaube ich.
Ja.
Und ja, mega.
Krass. Ja, stark. Ja, was machen wir denn heute überhaupt eigentlich, Andi?
Ich hatte hier auf dem Zettel gesehen, dass du hattest das Thema die Kunst des Stehlens aufgeschrieben. Und dann habe ich kurz nachgedacht, ob du das wohl im Sinne von Urheberrecht meinst, ob wir heute über Samplen sprechen, über trainierte KI und ob das okay ist, dass da keiner was für kriegt, wenn mit seinen Werken die KI trainiert wird. Aber dann habe ich so für mich entschieden, dass das doof wäre, das so rumzusehen. Also wäre sicherlich auch ein interessantes Thema, haben wir ja auch schon mal teilweise so angerissen. Und habe dann für mich so beschlossen, ich sehe das eher so unter dem Aspekt eigenes musikalisches Wachstum beziehungsweise so seine eigene Stimme finden. Genau, also die Kunst des Stehlens. Und da gibt's ja so ein berühmtes Zitat, was immer auf diverse Musiker zurückgeführt wird, was ich aber jetzt mal beim Googlen festgestellt habe, es geht wohl auf Picasso zurück. Wo ist es denn? Genau, und der hat wohl irgendwie sowas gesagt wie im Englischen halt good artists copy, but great artists steal. Also gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen. Und genau, damit können wir dann, denke ich, auch mal so ein bisschen einsteigen in die Geschichte, weil gibt halt stehlen und stehlen. So, man darf da an einer Stelle, sag ich mal, irgendwann nicht stehen bleiben, wobei der Prozess eigentlich ganz natürlich ist, dass man irgendwann doch so ein bisschen auch sein eigenes Ding draus macht. Aber genau.
Es gibt ja sogar auch Stehle, ne?
Essenstehle.
Ja, genau. Ich dachte nämlich, mach mal so einen ganz furchtbaren, so einen ganz furchtbaren Dad-Joke.
Genau.
Okay.
Ja, aber hast du es so gemeint oder was war dein Kontext bei der?
Ja, natürlich habe ich nicht an Copyright gedacht, sondern natürlich geht es mir da um die Entwicklung und das Finden der eigenen Stimme, die ja immer am Ende des Tages die Summe der Einflüsse sind, die so auf einen einwirken. Ne? Also das kann ja erstmal so ganz direkt sein, also musikalische Prägung, ne? Also Bands, die man, Bands, Interpreten, Musiker, Musikerinnen, die man hört, wenn man anfängt, das Instrument zu spielen und so in den ersten Jahren, das, was da quasi so einen musikalisch bewegt und dann dementsprechend die Instrumentalisten der jeweiligen Bands, die da spielen, das prägt ja schon sehr, sehr, sehr stark und das ist ja auch am Anfang, gerade am Anfang so, dass wenn man ja sich mit so einem Instrument auseinandersetzt, da gibt's halt eine Million Möglichkeiten. Und das Offensichtlichste ist erstmal eine Art Vorlage zu haben, also einen Song, den man kennt, den man mag, um mal zu gucken, wie komme ich jetzt mit den drei Akkorden oder wie komme ich jetzt mit den zwei Grooves, die ich schon spielen kann, wie komme ich jetzt dahin, dass ich das so machen kann, dass das vielleicht ein bisschen so klingt wie dieses Stück, um überhaupt erstmal, ja, um mal einen Fuß in die Tür zu kriegen, was das Musizieren angeht. Und das ist ja für ganz viele Menschen, wahrscheinlich erstmal für alle Menschen, die neu anfangen mit dem Musikinstrument, erstmal so der übliche Weg. Und ja, und dann ist es, glaube ich, so, dass der, wenn man halt nicht dann irgendwie nach zwei Jahren aufhört, sage ich jetzt einfach mal so, sondern sich noch mehr sozusagen mit dem Instrument committed hat und auf langfristigen Fortschritt sich mit sich selbst verständigt hat, dann ist das natürlich so, dass so diese Initialprägung, die scheinen auch noch durch, auch wenn man Jahrzehnte und Jahrzehnte weiter ist auf dem Instrument. Ne? Und dann ist es natürlich so, dass wenn man zum Beispiel, wie das bei uns beiden der Fall ist, dann irgendwie damit konfrontiert ist, das Ganze dann nochmal so zu professionalisieren und ein Musikstudium zu machen, dann wird auch ganz gerne im Musikstudium mal mehr oder weniger bewusst, mal auch unterbewusst versucht, das so ein bisschen auch wegzuflexen. Ich glaube nicht, dass das in der Regel die Hauptagenda ist, aber irgendwie entsteht das ja häufig so, ne, dass da ganz schön geschliffen wird. Und manchmal ist das auch gut und manchmal ist das so, weiß ich nicht, ne? Und gibt natürlich auch andere Einflüsse, die dann dazu führen, dass sich das verändert. Und das ist ja sowieso nie statisch, ne? Also das verändert sich ja auch einfach, wie Menschen sich verändern, so im Laufe eines Lebens, ne? Aber es ist, gibt schon so Sachen, das hast du doch bestimmt auch, oder? Wenn du einen Bass in die Hand nimmst und anfängst, so vor dich hinzuspielen, da gibt's immer so zwei, drei Sachen und da kannst du im Grunde genommen sagen, dass dein, weiß ich nicht, dann bei dir dann wahrscheinlich dein 17-jähriges Ich oder so im Grunde genommen einmal kurz zu dir gesprochen hat. Passiert das bei dir oder ist das eher weg, weil du dann auch sehr früh im Studium letztendlich schon warst? Also das war ja bei dir noch weniger Zeit dazwischen wie bei mir sozusagen, zwischen die Entscheidung, ich nehme das Ding jetzt in die Hand und das ist mein Ding und deswegen professionalisiere ich es. Ich glaube, da ist der Abstand bei dir noch ein bisschen kürzer gewesen als bei mir.
Ja, ja, deswegen sind so diese, ich fang mal vorne an. Also die Kunst des Stehlens, also Stehlen ist ja eigentlich erstmal was negativ besetztes, so, ne? Also macht man natürlich nicht. Aber wenn man jetzt sagt, dass vielleicht es dann um Nachahmung erstmal geht, ne? Und das ist ja grundlegendes Werkzeug für uns beim Lernen, ne? Also so lernen Kinder im Prinzip alles. Und über dieses Musik ist eine Sprache haben wir auch schon super oft gesprochen. Das heißt, dieses Nachahmen ist halt eine total wichtige Geschichte. Und genau, weil das bei mir so ein bisschen komprimiert war, am Anfang habe ich jetzt nicht so, was manche Leute sagen, ja, und dann hatte ich halt 2,5 Jahre die Phase und dann war ich 3 Jahre total into Markus Miller und dann habe ich, ne, das war irgendwie ja zu viel, zu krass auf einmal, als dass ich da so sehr wirklich jetzt so Phasen benennen könnte, dass ich zwischen so und dem Alter, ne, das habe ich halt beim Musik hören natürlich irgendwie, dass ich irgendwie mit dem alten Kram angefangen habe, Genesis, Queen, irgendwas und dann, ne, also da habe ich schon so Phasen, aber da habe ich halt noch kein Instrument gespielt, ne, wenn ich da schon ein Instrument gespielt hätte, dann hätte es da sicherlich auch so Phasen gegeben, wobei ich dann, ja, also ganz oft waren die Phasen dann damit verknüpft, was habe ich denn für Bands gerade, ne? Dann habe ich irgendwie viel Latin Jazz gemacht oder sonst was und dann war das halt auch das Zeug, was man ganz viel geübt hat und auch gehört hat natürlich. Und dann beim Nachspielen oder Nachahmen oder Kopieren natürlich dann auch so Sachen in sein Repertoire aufnimmt und ja, das dann da macht, ne? Also erstmal würde ich sagen, dieses Kopieren, Nachahmen, Stehlen, wie auch immer man das nennen will, muss man eigentlich relativ positiv sehen. Ja, weil es einfach ein Lernprozess ist und meistens scheitert man ja dann auch so ein bisschen so, ich will jetzt klingen wie Markus Miller und dann kommt man zwar so ein bisschen in die Richtung, aber dann wird's doch dein eigenes Ding, weil du es halt nicht 1:1 erreichst oder du hast dann deine nächste Phase und irgendwann verschmelzen die Sachen halt zu deinem eigenen Ding, so ob du das bewusst machst oder nicht so, ne? Also oft ist, also das ist ja auch ein guter Trainer, ne, weil du brauchst dann, um Leute zu kopieren, brauchst du eine gewisse Technik, du willst dann verstehen, was machen die da, beschäftigst dich mit verschiedenen Sachen, entwickelst auch erstmal Bewusstsein, was gefällt mir nicht, all solche Sachen, dafür ist es total wichtig so, ne, also ich glaube, aus dem luftleeren Raum ist irgendwie fast noch kein Künstler entstanden, sondern man steht ja immer auf den Schultern von den Leuten, die irgendwie vor einem schon da waren.
Auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz genau so. Ja, Punkt. Feierabend. Ja. Ich drück mal auf Stopp. Ist ja ganz interessant, dass sich das da auch unterscheidet. Aber du würdest jetzt von dir auch nicht sagen, dass das, was dich musikalisch durchs Hören stark geprägt hat, dass sich das stark auch aufs Spielen ausgestrahlt hat, würdest du sagen, ist bei dir, erkennst du in dir, in deinem Spiel eher nicht so wieder, dass du so Tendenzen hast, irgendwelche Sachen, ja, dass sowas aufploppt, das sagst du, hast du eher nicht. Also nicht durch deine musikalische Sozialisierung geprägt so stark.
Ja, ich fände das jetzt eh total schwer zu beschreiben, so, also wenn man jetzt dieses Thema so seine eigene Stimme finden, so, was ist meine Stimme, ne? Also ich bin halt ich, so, ne, der, wo Leute wahrscheinlich anrufen, keine Ahnung, wenn es solide sein soll. Ich bin ja auch eher, ich würde mich auch selber eher so als Allrounder sehen, ne? Ich bin jetzt halt nicht so voll in einer Nische und da das eine Ding. Und wahrscheinlich ist es auch immer total aus der Innenansicht schwer, sich da selber zu beschreiben oder so, ne? Natürlich hat man seine eigene Stimme dann irgendwie. Die ich jetzt bei mir aber zum Beispiel nicht so ausgeprägt sehe, wie jetzt, weiß ich nicht, du rufst halt Cory Wong an, wenn du diese krassen Rhythmusgitarren-Sachen haben willst oder irgendwas, ne? So, da würde ich jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da irgend so einen Superskill irgendwo hätte, wo jeder sofort sagt, ja, da kann man nur den Andy für anrufen, so, ne?
Ja.
Genau, also das ist so ein Ding, aber natürlich stecken da, wie gesagt, schon die ganzen Sachen drin, die man halt so gemacht hat in der Zeit, ne?
Ja. Ja, interessant. Ich würde das von mir selbst aber im Grunde genommen auch so sagen, dass es erstmal eher irgendwie eine Mitte ist. Und das, was ich aber manchmal wahrnehme, also was mir eher so von außen gespiegelt wird, dass das immer so zwei, Mitte, und dann gibt's aber immer so diese zwei Pole, und die Leute zum Beispiel sehr häufig entsetzt sind, wenn ich Besen in die Hand nehme, weil das so, sozusagen der andere Pol ist, im Sinne von, ich mag's laut und wild und ich mag aber auch den Kontrast. Also ich liebe das, ich spiele irgendwann im Januar auch zusammen mit dem Sepp und ich glaube, der Sven spielt da auch mit und ein paar andere Leute, spiele ich so ein Unplugged-Gig in Bochum. Genau, und da spiele ich irgendwie ein Jazz-Kit und spiele eigentlich nur Besen und ich schlage auch nicht mit den Besen, ich, also es ist schon alles gewischt und so, ne? Und das ist so ganz interessant, weil bei mir hat sich das meistens so, ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei dir ab einem gewissen Punkt, sehr in diese Pop-Rock Top-40-Geschichte so ein bisschen gigmäßig verlagert. Du hast natürlich immer noch viel Jazz-Latin und alles, was so irgendwie in der Kirche passiert, da warst du ja auch eine Zeit lang oder bist du ja immer noch sehr umtriebig da. Ich habe da, was die Kirchengeschichte angeht, meine Ambition ein bisschen nach so einem Nahtoderlebnis mit einem gemeinsamen Bekannten.
Ja, aber da gibt's ja auch solche und solche Musik, definitiv.
Dann, ja, genau. Da habe ich meine Ambition ein bisschen niedriger gehangen und fand das jetzt ganz spannend. Der Stefan, Grüße gehen raus, mein Nachfolger in der Tribute Band, da helfe ich gerade in seiner anderen Tribute-Band häufiger mal aus, bei diesem hier All About Joel, also eine Billy Joel Tribute-Band. Und ich spiele das gerade total gerne. Wie gesagt, der erste Gig, das war wirklich Todesstress und Panik irgendwie, du erinnerst dich, im Sommer. Und jetzt kennt man natürlich ein bisschen das Repertoire und das weitet natürlich einfach die Ohren und auch das Empfinden. Und man muss nicht mehr ganz so stark, muss ich nicht mehr am Notenzettel hängen und sidereen, sondern kann schon ein bisschen mehr laufen lassen sozusagen. Und das war jetzt ganz schön. Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen zwei Shows gespielt. Eine davon war auch sehr abenteuerlich, das hätte ich auch noch aufschreiben können. Da hat nämlich der Keyboarder zur Billy Joel Tribute Band vergessen, seine Keyboard mitzunehmen.
Aber du hast ja nichts zu tun. Du kannst das Keyboard doch noch singen, oder? Während du Schlagzeug spielst.
Ja. Schon stark, ne? Das, ich meine, sowas kann passieren, aber wenn du so eine Autostrecke hast, ne? Wir haben in der Nähe von Frankfurt gespielt. Da kommt man ja im Moment aus dem Ruhrgebiet auch besonders gut hin. Nicht? Dann noch freitags. Also, das war schon wild. Naja, wir haben irgendwie eine Lösung gefunden, aber es war wild. Lange Rede, kurzer Sinn, der Gig an sich aber war total toll. Da habe ich zusammengespielt mit dem Maurizio. Kennt man hier auch im Ruhrgebiet von der Central Park Band. Irre, toller Bassist. Und es hat sofort so auf einer Welle gefunkt. Und das, was mich so total überrascht hat, ich kannte halt nichts von Billy Joel vorher, ne? Also außer Uptown Girl und We Didn't Start the Fire. Und letztes kann ich tatsächlich erstmal nur von Otto Walkes als Wir haben Grund zum Feiern.
Ja.
Und das, That's All I've Got, so, ne? Und jetzt habe ich so gemerkt, ach guck mal, ne, boah, das ist so toll, weil so ganz unterschiedliche Feels gespielt werden. Also es gibt so richtig funkige Slap-Bass-Geschichten. Dann gibt es so zwei, ich sag mal, eher epochale Nummern, Scenes from an Italian Restaurant. Das ist so Meatloaf-mäßig, irgendwie 4 Tempi-Wechsel, 8 Minuten Stück. so, also wirklich komplett wild mit irgendwelchen random Unisono-Abschlägen. Und dann gibt's die zwei riesen Balladen irgendwie. Dann gibt's die Bossa. Und das ist so, total, im Grunde genommen alles, was da einmal so im Studium gehabt hast, so macht, braucht man nicht so oft, aber braucht man immer wieder mal. Das kommt alles so, kommt da einmal so drin vor. Und ich habe da total, bin da jetzt so total wieder auf den Geschmack gekommen. Weil die Show auch sehr dynamisch ist von den Lautstärken, ne? Also da ist dann irgendwie zum Ende hin gibt's da so ein, zwei klassische, ich sag mal, Springsteen-mäßige Rock'n'Roll-Nummern, und da ist eine Bossa, da spiel ich Besen, und da gibt's da so ganz getragenes, so langsam wie es geht, Sechs-Achtel, Ballade, angeschaffelte Sechs, also wirklich ultra langsam und so total, ja, spacig, ne? Also wirklich so, jede eins nochmal gefühlt ein bisschen später, als man sie eigentlich verorten würde. Und das ist total toll. Und mit Blick hier auf die Kunst des Stehlens der Folge dachte ich mir auch so, da ist es tatsächlich dann so, dass ich mit so einem Bild arbeite manchmal. Also im Sinne von, wenn ich jetzt an diese Funknummern denke, so, dann stelle ich mir so einen gewissen Spieler vor und den meme ich so ein bisschen, um dieses Feel so zu haben. Und wenn ich an diese Sechs-Achtel-Ballade denke, ja, die so ultra langsam angeschaffelt ist, dann denke ich an einen ganz anderen Schlagzeuger, den ich vor Augen habe. Und das hilft mir total so, also ich spiele da nicht exakt die Sachen, die die Person da spielt, so, ne, also ich kopiere jetzt dann keine Legs, aber ich habe so ein Bild vor Augen, so ein Sound, so eine gewisse Körperhaltung, so ein, ja, einfach so eine Art Vorstellung, und die projiziere ich dann sozusagen in das Gespielte rein. Und das ist hilft total für mich, da dann so das gut zu machen, ohne dass ich das jetzt total verkopfen müsste. Ne? Und das hilft, um das dann hier wieder in die Folge reinzubringen, ins Thema, das hilft mir auch bei meiner Weiterentwicklung. Das ist meine Lieblingsübung. Ich nenne sie die Tu mal so als ob. Und zwar hast du bestimmt auch schon mal gemacht, machst du wahrscheinlich ähnlich. Ich gebe das mal Schülern so als Aufgabe, dazu fortgeschrittenen Schülern. Das für Anfänger ist es am Anfang noch nicht so leicht. Also wenn man schon ein bisschen Repertoire hat und so, ne, dann sage ich so: ey, spiel mir doch, wenn wir uns das nächste Mal sehen, spiel mir doch mal, Solo ist ein großes Wort, spiel mal so eine Art Impro, was auch immer, kannst du auch vorbereiten. Und mach mal so, dass das so, das, was du denkst, wie Steve Gadd klingt. Mach mal deine Interpretation von, was du dir vorstellst von Steve Gadd, und mach mal so, dass du so 30 Sekunden in dem Style spielst. Oder Stuart Copeland oder Dave Weckl oder Phil Rudd oder Chad Smith oder Just Nickel. Und das ist total interessant, was dabei rauskommt, wenn also mit Schülern und Schülerinnen und aber auch mit mir selber. Also ich mache das selber auch manchmal. Sozusagen meine eigene Vorstellung von, wie klingt denn eigentlich Dave Weckl oder wer auch immer. Ne? Kann ja auch ein bisschen tiefer ins Regal greifen. Ne? Also muss ja nicht direkt irgendwie der krasseste Player aller Zeiten sein. Machst du sowas auch mal oder hast du das mit Schülern schon mal so in der Richtung gemacht?
Also mit Schülern eher so situativ, dass ich dann sage, so, jetzt stell dir mal vor, so jetzt spielst doch mal so, als wenn du auf der Hauptbühne bei Rock am Ring stehst oder so. Ne? Also so dieses Vorstellungsding jetzt eher nicht an einen Spieler, sondern eher an eine Situation, um halt ein anderes Spielgefühl hervorzurufen, so, ne? Aber das wird natürlich auch über einen Spieler gehen, wenn du jetzt einen Spieler hättest, der immer sehr energetisch spielt oder sowas, ne? Genau, ja, einen einzelnen Spieler könnte man halt mit fortgeschrittenen Leuten machen, ne? Also ich habe ja mit dem Stefan auch in diversen Tribute-Shows schon gespielt, und was ich an so Tribute-Sachen immer total spannend finde, also ich meine Motown, also Spirit of Motown, was ich mit ihm zum Beispiel gespielt habe, Jamerson war ich eh schon ein Riesenfan, hab da super auf diesen Workshop gemacht, ne? Dass also da habe ich, weil ich mich da einfach so intensiv mit beschäftigt habe und das auch immer noch tue, gestern quasi noch wieder nur mit einem Finger hier mal ein paar von diesen Weihnachtsliedern, die wir auch teilweise hier hatten, ein bisschen durchgespielt, ne, so im Motown-Style oder von Motown damals. Ob ich will oder nicht, sacken da natürlich so ein paar Sachen durch, dass man manchmal, wenn man irgendwie einen Fill spielt oder eine Verbindung von A nach B, dass man so denkt, ah, okay, das war jetzt, da ist gerade der Jamerson durchgekommen oder so, ne? Und oder auch ABBA, ne, was ich ja total unterschätzt hatte, was ich auch mit dem Stefan lange gespielt habe, Swedish Legend, nachdem ich mich dann da tiefer mit beschäftigt habe, ne, irgendwie, okay, und dann gibt's da zwei Hauptbassisten, der Rutger Gunnarsson, ne, der dann eher die filigranen, abwechslungsreichen Sachen gespielt hat und ne, dann der andere eher die rockigen Sachen und so. Also das, deswegen fand ich Tribute-Shows immer ganz interessant, weil man da wirklich tief in eine Sache einsteigt und dann auch die Zeit und die Ausdauer hat, weil man ja einen Grund hat, sich damit auch zu beschäftigen oder so. Genau wie mit der Michael Jackson-Show, was ja bassmäßig auch total so ein Ding ist. Da sind natürlich auch verschiedene Phasen, auch verschiedene Arten von Bass, sage ich mal, eher Synthi-lastig oder halt wirklich noch Instrumente auf bei der Off the Wall der ersten Platte oder so, ne? Ja, aber sich da damit beschäftigen, ne? Und was ich noch sagen wollte, dieses Zitat habe ich lange nicht gerafft, was das soll. Gute Musiker leihen sich das aus, die großartigen stehlen. Was ist da jetzt der Unterschied so, ne? Und bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass der Sinn, glaube ich, der ist, dass du so quasi in den Lehrjahren Leute kopierst, machen wir alle und ist völlig okay, aber du darfst halt da nicht stehen bleiben, dass du immer wie eine Kopie von irgendwem klingst, sondern du musst es halt irgendwann quasi klauen, so dass das halt nicht mehr draufsteht, geliehen von, sondern dass du das als dein eigenes Ding verkauft und man dir das quasi auch glaubt, weil du halt dein eigenes Ding draus gemacht hast, so, ne? Also wenn wir jetzt Jaco Pastorius nehmen als einen der größten Bassisten aller Zeiten, habe ich diese Woche noch was im Unterricht auch gemacht, so dieses Teen Town. Wenn man sich da einzelne Licks rausnimmt und man spielt die einfach ein bisschen anders, dann hat man halt im Prinzip eine Blues-Basslinie oder eine Soul-Phrase. Oder dann auf der anderen Seite denkt man so, okay, das ist jetzt irgendwie Charlie Parker Saxophon so, ne? Also das heißt, der hat sich die Sachen ja auch zusammen geklaut, bewusst oder unbewusst, durch seine Ausbildung, die da durchlaufen hat, da mit einer Top 40 Band erstmal unterwegs zu sein, was weiß ich, dann aber irgendwann total auf Charlie Parker und Jazz abzufahren und das Ding dann plötzlich auf dem Bass alles miteinander zu verheiraten und dann noch mit diesem fretless Sound und dann war es halt sein eigenes Ding. In dem Moment war es halt nicht mehr ausgeliehen, sondern geklaut. So, ne? Stand jetzt nicht mehr geliehen von drauf. Und so verstehe ich auch dieses Zitat, ne? Dass er halt irgendwann den einen Schritt weitergehen muss. Wobei das auch, glaube ich, oft, also ich sage mal, bei normalen Menschen wie mir und dir wahrscheinlich auch, dann eben gar nicht so dieses, also ne, werden jetzt wahrscheinlich nicht noch für irgendeine Sache weltberühmt werden. So, da ist es eher das Ding, dass das ganz natürlich auch passiert, dass alles, was du über die Jahre gemacht hast, in dir verschmilzt und du jetzt dich nicht dafür bewusst entscheiden musst, so ein bisschen, ne? Wobei es ja, auch immer berühmte Musiker gibt, wo du, wenn du die CDs über die Jahrzehnte hörst, dann hörst du immer so, das war seine Phase, was aber ja, auch völlig okay das, ist, so, ne?
Ja, aber das werden dann die Historiker von uns beiden auch irgendwann sagen. Genau, ich glaube, einfach heutzutage ist das insgesamt auch einfach da ein bisschen schwieriger, durch das ganze Grundrauschen so durchzustechen. Und wenn man sich mal anguckt, wer sind denn jetzt so gerade die, ich sag das jetzt mal, ne, so die AAA-Spieler und Spielerinnen, dann stellst du fest, oh, da ist immer noch ganz schön viel alte Garde dabei, da sind unfassbar viele neue Leute hinzugekommen, aber wenn du so diese Kombination aus, ich sag mal, dass jemand was Neues, Bahnbrechendes gemacht hat, dafür sehr bekannt geworden ist, das Ganze auf einem sehr hohen Niveau und so weiter und so fort, dann wird das ja natürlich auch immer schwieriger, überhaupt etwas Bahnbrechendes Neues zu machen. Trotzdem ist natürlich jeder neue Instrumentalist so, bringt immer wieder eine eigene Note mit rein, aber so dieses, ich sag jetzt mal so, die 70er, 80er und auch meinetwegen auch noch 90er in der Musik, da ist halt, ich sag mal, da ist der Acker so bestellt worden und seitdem hat man halt keine neuen 16. Noten erfinden können, ja, oder keine neuen Achteltriolen und das rhythmische Quellmaterial ist ja seitdem erstmal gleich geblieben. Das
kein 13. Ton.
Ja, genau, das Tonale ebenso. Und dadurch, dass, was ich erstmal gut finde, dass die Hürden in den letzten 10, 15 Jahren so krass gesunken sind, was das Musizieren angeht. Also dass, ich sag mal, dass so Equipment so viel billiger und leistungsfähiger geworden ist, ja. Dass wir haben das jetzt mit der neuen Band, wir haben so ein, für unser In-Ear-Monitoring haben wir ein Mischpult gekauft, ein ganz neues. Und da ist es, ich kann das gar nicht glauben, was der Hersteller da für diesen Geldbetrag in dieses Rackpult da reingebaut hat. Also, wenn du diese Kiste mitnehmen könntest, Und ich rede jetzt nicht vor 50 Jahren, sondern sagen wir, ich rede mal vor 15 Jahren. Und du hast gesagt, hier, ich habe hier ein 19-Zoll-Gerät, das kostet roundabout 1.400 Euro und das macht Folgendes. Ich glaube, die katholische Kirche hätte wieder Scheiterhaufen aufgeschüttet und Leute verbrannt. So, ja, also das ist einfach komplett irre. Und ne, heutzutage hat mehr oder weniger jeder irgendwie einen Tablet-Computer. Die Apple-Jünger haben halt GarageBand und das ist mittlerweile so verrückt leistungsfähig auf dem iPad, dass vor 15 Jahren mein Gaming-Computer, der so ne, irgendwie riesig groß und teuer und laut und alles war, der konnte nicht mal ein Hundertstel dessen, was ich jetzt mit GarageBand auf dem iPad machen kann, in Sachen Audio-Recording und so. Ne? Und deswegen gibt's wahrscheinlich in der Summe einfach viel mehr Leute, die Instrumente spielen, wie vor 20, 30 Jahren. Das ist zumindest meine These. Ich weiß nicht, ob das untersucht ist, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, nee, da gibt's eine Studie, die genau das Gegenteil sagt, dass es eher weniger Menschen sind, die ein Instrument spielen, dann freue ich mich da total auf einen Austausch. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Möglichkeiten sind jetzt sehr viel krasser noch so da, dass man's machen kann. Und ich glaube, deswegen gibt's so in diesem, im Bereich so semi-professionell bis professionell, da so dazwischen, da gibt's mehr Leute. Und deswegen wird's auch sozusagen schwieriger, der neue Steve Gadd zu sein oder der neue Markus Miller zu sein, ne? So diese Kombination aus, es ist halt schon viel da gewesen. Und es gibt jetzt auch viele Leute und es, ja, Punkt. So, mehr will ich da, also, kannst du folgen? Ja, ne?
Ja.
Vielleicht siehst du es ja auch komplett anders und denkst, alles totaler Schwachsinn.
Ja, ich habe gerade versucht zu googeln und das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein überraschenderweise dramatischer Einbruch bei selbstständigen MusikerInnen während der Corona-Pandemie.
Ich wollte gerade sagen, so zwischen 2020 und 2021 hat es weniger Menschen gegeben, genau. Wahrscheinlich dann. Ne?
Sehe ich auch so und sagen wir mal so, du hast jetzt gerade gesagt, Wolfpack ist bei dir auf 1 gelandet dieses Jahr und Joe Dart hat am Bass sicherlich irgendwie seine Stimme, aber man kann auch genau sagen, was da drin steckt. So, da ist ein bisschen Pudel drin, ein bisschen Dackel und ne, ja, also so, genau, ne? Also ja. da ist total klar so und das da sagt er ja auch, ne?
Ja,
und
klar.
Die haben ja alle ihre Heroes, genau wie andere Leute, dann Markus Miller oder was weiß ich, der dann sagte, ja gut, bei uns im Stadtteil war natürlich dann irgendwann während der Schulzeit, wenn du nicht schneller slappen konntest als der Schatten von Larry Graham oder so, dann warst du unten durch, also hat man das gemacht, so, ne? Und da stehen ja alle, wie gesagt, auf den Schultern der anderen und klar, das muss man sich dann immer vor Augen führen und da ist aber auch eine ganz wichtige Sache, die mir dann im Unterricht wieder begegnet, damit du halt auch was mitnehmen kannst. Von dem musst du das halt auch ein bisschen analysieren, was du da machst. So, ne? Ich habe dann oft so jetzt zuletzt im Unterricht erlebt, dann spielen halt Leute oder haben so komplexe Stücke wie Teen Town von Jaco Pastorius oder wie Dean Town von Wolfpack schon mal gemacht. Mhm. Aber es ist ein bisschen wie Malen nach Zahlen, beziehungsweise, dass sie halt die einzelnen Buchstaben aneinander reihen, aber das große Ganze nicht sehen. So, was ist, was steckt denn da jetzt für eine Skala dahinter? Was ist das für ein Tonmaterial? So, ne?
Ja.
So, dass zum Beispiel so bei Teen Town so einzelne Phrasen mal da rauszunehmen und die dann eben mal über die vier Akkorde, die die ganze Zeit im Kreis laufen, quasi überall auf jedem Akkord einfach mal zu spielen und nicht an der Stelle nur, wo es im Stück käme, so dass man das wirklich wie eine Vokabel auch übt, die man an einer anderen Stelle vielleicht bewusst oder unbewusst auch wieder ausspucken kann, so, ne?
Ja.
Das heißt, covern und nachspielen ist total wichtig. Aber man muss dann eben irgendwann auch anfangen und versuchen, nicht immer nur das Gedicht aufzusagen, sondern mit den Wörtern, die da drin sind, auch mal einen eigenen Satz zu bilden. So,
auf ne? jeden Fall. Musik ist Sprache. Und das ist ja auch so, wenn wir uns hier begegnen. Andreas und ich lesen ja, wer hätte es gedacht, gerade kein Transkript vor, sondern wir betreiben hier. Bitte? Was hast du?
Du nicht, sage ich.
Nee, ich nicht, ausnahmsweise. Sondern wir betreiben hier eine Konversation und wir beide reagieren jeweils auf den anderen. Und genauso, wie wenn jetzt hier gleich jemand zur Tür reinkommt zum Schlagzeugunterricht, dann liest er ja nicht von dem Zettel ab, auswendig gelernt, hallo, wie geht es dir? Sondern wir reagieren immer aufeinander. Und so ist es natürlich in der Musik ja auch gedacht. Also am Anfang brauchst du halt, ich nenne das immer den Marco Polo Reiseführer, weißt du, wo so die 20 wichtigsten Sätze draufstehen und dann sozusagen die Lautsprache und dann nochmal, wie könnte dein Gegenüber antworten? Also so die Basics. Ich brauche einen Arzt, wie komme ich zum Hauptbahnhof, wo ist der nächste McDonald's, you name it, ne? So. Und das brauchst du natürlich am Anfang am Instrument ja auch. Du musst dich ja irgendwo dran festhalten können, so, ne? Ich sag mal in Schlagzeugersprache, du brauchst halt erstmal so 4, 5 Standard-Grooves und 4, 5 passende Standard-Fills. Und dann musst du noch wissen, was eine viertaktige Form ist. Das ist auf jeden Fall mal so ein solider Startpunkt. So. Und dann wirst du aber natürlich, ein paar Wochen später feststellen, ach, es ist ja gar nicht immer nur viertaktige Form und Fills dauern auch nicht immer nur einen ganzen Takt und. Und dann so nach und nach öffnet sich die Tür, der Türspalt, durch den du so ein bisschen gelinst hast, der öffnet sich immer weiter und denkst dir, wow, der Raum ist ein ganzes Stückchen größer, als ich dachte. Und dann machst du irgendwann den Lichtschalter an und denkst, oh, es ist gar kein Raum, es ist eine Kathedrale. So, ja. Und das, was der Andi gerade für die was spielen denn hier schon so ein bisschen beschrieben hat, zum Beispiel dieses 16. liegt da bei Dean Town, also so, wenn ich das mal einmal in Schlagzeugersprache übersetze, nahezu alle Drummer spielen so eine Phrase wie rechts, links, Bass, also so dieses klassische Phil Collins Dreierverschieber, alle Drummer und alle anderen InstrumentalistInnen spielen Dreiergruppen und Dreierverschieber. Ich würde sagen, wahrscheinlich das am häufigsten genutzte rhythmische Phänomen. Hat sogar einen eigenen Notenwert. Genau, aber also rechts, links, Bass, alle Drummer spielen das, Linkshänder dementsprechend so ein bisschen gespiegelt und so weiter und so fort. Und so mein persönlicher Durchbruchpunkt war einmal so im Studium, da hat dein Namensvetter, der Andi, der hat mich da ziemlich lang gemacht. Ich habe es am Anfang immer so gar nicht gecheckt mit diesen Grüppchen, mit den Dreier, Fünfer, Siebener, ne? Ich dachte immer irgendwie an Dreier, Fünfer, Siebener Verschiebung hatte bei mir immer was von illegalem Autohandel. Das war immer so die erste Assoziation, die ich hatte. Aber irgendwann, ja, Ralle schickt noch ein Phrasenschwein oder so. Aber irgendwann hat es dann so Klick gemacht und da hat mir dann tatsächlich das System von Benny Krebs sehr, sehr, sehr weitergeholfen. Language of Drumming und später dann auch eine Fortbildung, wo Jus Nickel eine Masterclass gehalten hat, da bin ich dann so in das Thema reingekommen und das war dieses Gefühl, was ich da bei dieser Masterclass hatte, da dachte ich sozusagen an diese Folge. Also als ich an diese Folge gedacht habe, habe ich diese Situation in der Masterclass und dann dachte ich, okay, alle spielen rechts, links, Bass, aber was kann ich denn jetzt damit machen? Kann ich daraus eine Füllanwendung spielen. Okay, kann ich, wenn ich das immer nur auf der Snare lasse, kann ich das auch zu anderen Zeitpunkten im Takt anfangen? Wie komme ich denn dann da raus? Muss ich dann 2 Schläge mit der Bassdrum spielen? Auf welche Hand komme ich raus? Mit welcher Hand mache ich einen Abschluss, wenn ich mache auf der 1 mit dem Crashbacken? Welche Hand ist das dann? Und das verschiebt sich dann dementsprechend immer und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen erstmal abzuchecken. Ah, okay. Cool, man muss das ja nicht immer auf der Zählzeit 1 anfangen. Und dann, wie kann ich dann mit Orchestrierung umgehen? Was habe ich überhaupt für ein Drum-Setup? Was habe ich für einen Aufbau? Dann könnte man ja drüber sprechen, wenn Orchestrierung und Zeitpunkte und Länge so mit der Phrase, wenn man da schon ein bisschen sich flexibilisiert hat, wie schaut's denn aus mit Dynamik? Kann ich vielleicht immer die rechte Hand laut spielen? Kann ich vielleicht immer die linke Hand laut spielen? Kann ich das hinterher vielleicht sogar wechseln? Kann ich die Phrase im Gesamten als Crescendo spielen oder als Decrescendo, ja, ohne dass mein Time und so weiter, dass das absackt, ja. Und dann könnte man ja noch weiter modifizieren. Aber selbst, also ich sag jetzt mal, Flexibilität bei Start- und Endzeitpunkt und Orchestrierung, das sind erstmal so die 2 ganz großen Flöcke. Und da stellst du schon fest, ich hab hier in meinem Online-Kurs, in dem Filmmeisterkurs, habe ich ja so Signature-Fills analysiert und das habe ich via Umfrage gemacht. Ich habe auf dem YouTube-Kanal eine Umfrage gestartet, was sind eure liebsten Fills, wo würdet ihr gerne was zu haben? Da habe ich ja die Top 10 genommen. Ja, und von Top 10 waren 7 irgendwie Dreiergruppen-Fills. Klingen trotzdem alle total unterschiedlich. So, ja. Und da sieht man dann, wie viel in so einer Phrase letztendlich irgendwie drinstecken kann. Und so könnte man starten, ne? Jetzt rechts, links, Bass ist so ein Ding, alle kommen da irgendwann an den Punkt. Ich habe es gestern 2 Schüler gehabt, die zum ersten Mal drüber gestolpert sind. Na. So, ja. Beliebte Kombination. So, genug Monolog, du bist wieder dran.
Genau. Ja, du hast dich jetzt gerade auf dieses da dieses Intro bezogen. Ja. Ich meinte eher quasi das, was danach kommt, wenn es ins Melodische geht, dass man da halt versteht, also dass man da nicht nur irgendwelche Töne hintereinander spielt, sondern so versteht, ah ja, okay, so an der Stelle ist der und der Akkord und da sind wir auf der und der Stufe in der Tonart und dann muss da die natürliche äolische Molltonleiter zu und ne, sowas halt, dass man das, wenn man das nächste Mal irgendwo anwenden könnte und man weiß, ah ja, okay, gleiche Stelle und dann ich sag mal halb unbewusst oder bewusst, dass man halt das wieder abschießen kann. Ne? Also du hast ja ganz oft, dass man dass man auch so Zitate hat, dass man so denkt, ah ja, auf einer Platte irgendwie, ah, Jaco Zitat oder so, ne? So ob das dann bewusst oder unbewusst gemacht wurde als Hommage oder einfach, weil man so viel geübt hat, dass das an der Stelle aus einem raus platzt quasi, ist dann ja auch egal und ist ja auch ja, nichts Verwerfliches dabei, ne? Und die gute Nachricht ist eigentlich, also ich habe ja schon mal erzählt, ja auch im Podcast, so Danny California von den Chili Peppers ist so eine schöne Nummer, um überhaupt mal so ein bisschen selber anzufangen, mal ein bisschen ja sich was auszudenken, dass man immer die ersten also wenn man dieses Basisding nimmt, immer anderthalb Takte quasi Pflicht macht und einen halben Takt Kür. Also dum dum da, ba dum dum da da, dum dum da. Dumm, dumm, da und da hinten, das füllt man aus. Das ist nämlich immer A-Moll-Pentatonik. Und wenn man sich dann anguckt, was macht der Flieder, dann spielt er irgendwie da-ba-da, da-ba-da oder da-da-da-da, was weiß ich, alles Mögliche. Und dann sage ich meinen Schülerinnen auch immer so, jetzt spiel doch mal einfach nur die Varianten, die da sind. Guck mal nicht auf den Zettel, spiel die mal auswendig, die dir einfallen. So, und dann werden die so aus Versehen auch natürlich schon miteinander kombiniert. So, dass man so zwei Phrasen irgendwie, weißt du, fängst in der einen, die Fliege gespielt hat, an aus Zeile 3 und machst aber die dann irgendwie in Zeile 5 auf einmal weiter und hast da aus Versehen eine eigene neue Phrase dann entwickelt. Ne? Das heißt, das passiert natürlich dann auch ganz automatisch in dem Moment, wo man auch bewusst irgendwann sagt, okay, jetzt will ich versuchen aus dem Borrow-Modus in den Stil-Modus zu kommen, um mal bei dem Zitat wieder zu bleiben. Ne? Also das kann man auch ein bisschen bewusst steuern, indem man irgendwann auch die Vorlage mal weglegt, auch wenn man vielleicht nicht 100% das komplett drauf hat, um dann halt gezwungen zu sein, quasi so sein eigenes Ding, also sich daran entlang zu hangeln und sein eigenes Ding draus zu machen.
Sehr schönes Songbeispiel, Stichwort Zitat, Chad Smith Zitat wäre dann die hinten auf der letzten Sechzehntel die doppelt, also die gesprungene Ghost Note, also so 2/32. Also ihr kennt ja alles Drum-Intro. So, das wäre dann, Chad Smith, ja, ist richtig, Zitat. Und eine, also das, was Andy sagt, ist total clever. Ich würde es genauso machen am Drumkit. Also zu sagen, dass ich eine feste Form habe und dann mir einen Bereich nehme im Takt, das kann ein halber Takt sein, wo ich quasi ein bisschen freier interpretiere und mir dann mal so Bausteine nehme, mit denen ich so ein bisschen was mache. Man muss natürlich gucken, wenn man als Drummer muss natürlich immer irgendwie gucken, wenn das im Groove passiert, dann wäre schon gut, wenn auf 4 noch der Backbeat laut zu hören ist. Also da muss man halt, muss man gucken, wo, bewege ich mich gerade in einer Begleitung oder bewege ich mich gerade in einem Fill, wo ich vielleicht ein bisschen freier damit agieren kann. So, und weil du jetzt gerade schon auf Danny California eingestiegen bist, möchte ich noch eine andere ganz wichtige Angelegenheit machen oder sagen als Tipp. Aber da möchte ich starten mit einer Frage an den Andreas. Und zwar so aus Sicht des Bassisten. Was ist denn für dich so das wichtigste Element für dich als Bassist? Vom Drummer, vom Drumset. Wo orientierst du dich?
Also, wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann meistens den Backbeat auf der 2 und der 4. Das ist halt das Ding, was sich auch auf der Bühne immer durchsetzt. Ne? Von der Lautstärke und Hörbarkeit her. Eine Bassdrum-Figur wird erstens eher verändert als die Snare und ist zweitens in einer schlechten, also in einem wummerigen Raum mit einer alten Holzbühne, was weiß ich, so ist immer, okay, wo in diesem ganzen Gezimmer ist denn da jetzt die Bassdrum bitte drin, ne? In diesem Grundbrummen im Bassbereich, sage ich mal. dann, das haben wir natürlich auch bei unserem Bass and Drums Weekend schon gesagt, so man stellt sich natürlich Rock-Pop-mäßig auch gerne mal auf die Hi-Hat-Seite, weil da hast du halt die meisten Informationen, also kommt am häufigsten die Subdivision vorbei, das heißt, da kannst du dich immer am schnellsten wieder quasi glatt ziehen, aber wenn ich das eine große Ding nehmen müsste, dann wäre es halt der Backbeat auf 2 und 4 und so versucht man ja auch oft zu üben, dass man das Metronom quasi halb so schnell macht wie das eigentliche Tempo und dann nur noch auf 2 und 4 die beiden Klicks, ne, weil das ist halt auch eine Basslinie und ein Schlagzeuggroove sind da eben auch oft so verzahnt, dass du eben mit der Bassdrum spielst und da, wo die Snare auf 2 und 4 sitzt, also gerade wenn es irgendwie funky wird oder so, dann atmet die Basslinie da oft, ne, und in dem Moment, wo du anfängst, das Metronom so zu setzen beim Üben, fängst du auch automatisch an, anders zu grooven und genau, also das wäre das Wichtigste für mich.
Ja. Okay, das ist ganz interessant, da unterscheidest du dich, glaube ich, in der Gewichtung von sehr vielen Bassisten, also die allermeisten Bassisten, mit denen ich spiele, die sind so totale Junkies, die hängen quasi immer an der Hi-Hat-Nadel. Aus der rein akustischen Perspektive kann ich das natürlich verstehen. Backbeat ist auf jeden Fall da, wo Flut ist, akustisch. Ja, also den kriegst du immer in der Regel irgendwie mit. Und genau, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, war so Stichwort stehlen, Stichwort finden deiner eigenen Stimme. Ich sag dir jetzt mal einfach drei Drummer, du kennst auch drei davon. Und ich würde sagen, die unterscheiden, also die kannst du sofort an der Hi-Hat erkennen, wie die Hi-Hat spielen. Drummer Nummer 1, Manu Katché. Drummer Nummer 2, Carter Buford. Drummer Nummer 3, Chad Smith. Und jetzt wäre meine Frage so, könntest du die Attribute, die da passieren, beschreiben? Was fällt dir da als erstes so ein, wenn du, hast du alle drei vor Augen, so einigermaßen?
Ja, aber ich kann dir da jetzt nichts genau sagen, wo die sich bei der Hi-Hat unterscheiden. Und natürlich hast du recht, also ich will die Hi-Hat auch schon gut auf dem In-Ear haben und etc. Ja. Aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, so dann, was ist das Last Thing Standing, wo ich mich dann orientieren will, dann nehme ich, also wenn alles im Chaos versinkt, so dann versuche ich mich auf die Snare zu konzentrieren, weil dann habe ich das große Ganze. So, natürlich ist Hi-Hat total wichtig und natürlich ist auch die Bassdrum total wichtig, weil ich mit der ja ganz oft eben deckungsgleich spielen muss. Also ist natürlich alles wichtig, so dass
ist schon klar. Aber den Kanonenschlag hört man halt am besten, verstehe ich dann. Also ich löse mal eben kurz auf. Und ich nehme noch Phil Rudd als vierten Drummer hinzu. Fangen wir mit Phil Rudd an. Super, super straighter Hi-Hat. Relativ wenig Druck auf dem Fuß, also so nicht geöffnet, aber eher weniger Druck. Und sehr oft einen ultra starken Viertelpuls auf der Hi-Hat, also laut leise im Wechsel. Ja, das ist so würde man anfangen, eine Art AC/DC-Groove aufzubauen. Manu Katché, der tanzt immer so ein bisschen rum beim Schlagzeugspielen gefühlt. Also das Bild, was ich so vor Augen habe, ist so, da setzt sich so ein Gentleman ans Drumkit. Es geht los, der hat die beste Zeit seines Lebens irgendwie und tanzt. Spielt oft eher straight, spielt sehr viel so Hand-to-Hand-Hi-Hat-Pattern, mag da auch sehr so Syncopation und Hi-Hat-Öffnungen und garniert das immer ganz gern noch mit so Kleinigkeiten, hat aber trotzdem immer noch einen sehr Ostinato-mäßigen Approach, so, also spielt schon immer sehr durchgängige Achtel- und Sechzehntel-Muster. Carter Buford, einer der wenigen Drummer, der einfach im Grunde genommen ganz selten Ostinati auf der Hi-Hat spielt, sondern wo die Hi-Hat ein viertes Gliedmaß ist, was sich komplett loslöst von allem. Also es gibt immer mal so diese Momente des Ostinatus, wo der Achtel, Viertel, Sechzehntel irgendwie so Rhythmen da drauf spielt. Aber der löst das sehr stark immer auf, ne? Also wie er auch oft Backbeat und so. Also wie er insgesamt alles immer sehr stark auflöst. Also du könntest dir einfach nur die Hi-Hat angucken, ganz Gig, und würdest denken, what? So. Und Chad Smith, ganz anders wieder. Bei Chad ist es so, dass der eigentlich auch immer sehr ostinat spielt. Also immer Achtel, Sechzehntel, Viertel.
Wiederkehrende Pattern.
Wiederkehrende Pattern, genau. Aber was der halt macht, ist, da ist die Frage immer, ist das Handicap? Also ist es etwas, was man nicht will oder macht das absichtlich oder nicht, aber es ist halt zu seinem Sound geworden. Der variiert den Druck auf der Hi-Hat sehr stark mit dem linken Fuß. Also sein linker Fuß macht immer so verrückte Sachen im Sinne von der tanzt halt beim Spielen und dadurch entsteht so ein sehr dynamischer, leicht verwaschener Hi-Hat-Sound. Also jeder Hi-Hat-Schlag klingt anders bei ihm. So. Und dann ist es so jemand, der dann so, kann man sehr, sehr, sehr schön hören bei Can't Stop. Ist ein gutes Beispiel, da kann man es auch richtig gut hören. Und bei Suck My Kiss. Da gibt es so einen Part, das sind ja so zwei Takte, öffnet er dann die Hi-Hat und da habe ich das Gefühl, der drückt sozusagen die Viertelnoten durchs Stativ durch und geht dann wieder auf die Achtel. Der spielt Achtel, aber der Upstroke ist so leise dann und das ist so ein ganz spezieller Sound. Musst du mal, also kannst du super hören, am besten einmal mit Kopfhörer, weißt du, weißt sofort, welche Stelle ich meine und das ist ultra krass, was das mit dem Groove da an der Stelle macht. Das ist eine ganz krasse Veränderung. Und du könntest, und das wäre jetzt so ein Übelhinweis, auch das richtet sich eher an etwas fortgeschrittene Spieler, einen einfachen Beat spielen. Puff, klatsch, puff, klatsch. Ja, sowas in der Art. Oder puff, klatsch, puff, puff, klatsch. Und dann so ein bisschen mit diesem Approach, was wäre denn jetzt deine Vorstellung? Du nimmst dir mal drei Drummer, nimmst dir mal die, die dir gefallen. Und was wäre, während du puff, klatsch spielst, sozusagen, ich spiele jetzt mal eine Hi-Hat, wie sie vielleicht Steve Gadd gespielt hätte. Ich spiele sie mal vielleicht die Hi-Hat, wie sie Chad Smith gespielt hätte. Und vielleicht mache ich es auch mal so Ash Sowen oder Jeff Porcaro mäßig. So, ne, was auch immer gerade die Drummer sind, die dich so bewegen. Und dann stellst du fest, dass das am Anfang natürlich eine totale Herausforderung ist. Aber du stellst auch fest, dass deine Mitmusiker das mitbekommen, dass da was anders ist. Also, und das ist verrückt, weil das sind ja sehr, möchte man meinen, eigentlich ist das ja eher so das Skalpell des Drummers, ne? Also der Backbeat ist eher so der Vorschlaghammer und die Hi-Hat ist ja erstmal eher so, ne, die ist zwar immer da, aber es ist eher feiner, ne? Also da kann man schon mal variieren, ohne dass man direkt den bösen Blick kriegt von seinen Mitmusikern. Und das ist etwas, da kann, also du kannst halt sofort einen Drummer an der Hi-Hat erkennen vom Sound. Natürlich ist es dann nicht nur die Hi-Hat, sondern dann sind es natürlich auch noch die Ghost Notes und der Sound und so, ne? Aber das ist so, da kann man es ganz schnell machen, ne? Also ich kann den gleichen Beat, so Back in Black, ja, den kann ich anhand der Hi-Hat so machen, dass er klingt wie AC/DC. Ich kann aber auch so machen, dass er klingt wie Chili Peppers oder wie, wer hat denn Billie Jean gespielt von Michael Jackson? Weiß ich gerade nicht mehr. Oder so. Ja, und das ist schon eine relativ große Bandbreite. Das macht nur die Führungshand auf der Hi-Hat im Wesentlichen. Ja, den Unterschied. So. Okay. Ja. Punkt.
Ja, und ob man das dann jetzt wirklich so bewusst macht oder ob man einfach eine Zeit lang mal eine Lieblingsband hat und dann kommt die nächste Lieblingsband oder so. Und dadurch, dass man versucht, die Sachen nachzuspielen und da dann ja auch die Höreindrücke hat, ne? Also es passiert eigentlich sowieso automatisch oder eben nicht oder eben bewusst, dass man sich das wirklich als Ziel setzt. Und wir hatten ja auch zum Beispiel im Nachgang über das Bass and Drum Weekend gesprochen, wo so nach dem Motto, hey krass, dass man so merkt, ob manche Leute dieses freie Spiel ab und zu mal üben oder eben nicht, ne? Und da eben auch bei diesem Kopieren oder Stehlen von mir nochmal ganz stark der Hinweis, einfach mal auch wirklich bewusst versuchen, dann das Original irgendwann so ein bisschen hinter sich zu lassen und den Zettel mal umdrehen, der vor dir liegt und versuchen, das Ding weiterzuspielen und dann passieren automatisch deine eigenen Sachen, ne? Und genau, also für mich auch so fazitmäßig ist eben dieses Stehlen oder Nachahmen halt eine total positive Sache, weil du entwickelst technische Fähigkeiten, weil du was hinkriegen willst, was du da hörst, was du bei dem Typen siehst, was er da macht, so, ne? Du lernst die musikalischen Vokabeln, die der da macht, da hilft eben auch dann eben nicht nur sich damit zufrieden zu geben, so jetzt kann ich das spielen, sondern ich will eigentlich auch verstehen, was macht er da, warum spielt er die Töne, was passiert da rhythmisch irgendwie, ne? Wenn man dann mal über eine Zeit verschiedene Künstler quasi so feiert, beziehungsweise du hast es jetzt bei der Billy Joel Band auch gesagt, da sind ja dann auch, ist ja eine stilistische Bandbreite oft bei Bands auch, ne? Ja. Also dass man halt auch Einblicke in verschiedene Stile bekommt und da dann auch wieder gezwungen ist, daran zu wachsen quasi. Ne? Ja. Das definiert dann ja auch wieder so deinen eigenen Geschmack, was davon finde ich eigentlich am besten. Ne? Und dann aber wichtig, irgendwann an diesen Punkt zu gehen, wie wir es jetzt mehrfach beschrieben haben, dass du da so ein bisschen eigene Improvisation, Innovation reinbringst, dass du sagst, okay, jetzt ist Nachahmen 1:1 ist jetzt so ein bisschen abgeschlossen. Und jetzt versuche ich zuerst mal zu analysieren, was passiert da. Ich will das verstehen und dann versuche ich bewusst das mal zu variieren, meine eigenen Ideen hinzuzufügen. Vielleicht mal wirklich sagen, A und B, verheirate ich jetzt irgendwas?
Mhm. Ah. Ich habe die 3-I-Regel. Ja, jetzt wisst ihr, ja, ist dann hinter der Paywall nur für die Patreons. Nee, Spaß beiseite. Die 3-I-Regel, nicht nur da, aber da tatsächlich auch, wenn es darum geht, mal so ein bisschen neues Repertoire zu erarbeiten und ich hole mal Inspiration bei XYZ, dann sage ich erstmal isolieren, integrieren, improvisieren. Ja. Also erstmal nehme ich mir, das kann ein ganz kurzes Lick sein, ne? Also, keine Ahnung, 3 Schläge. Mit einer bestimmten Orchestrierung oder so. Und denk so, okay, so wie ich das vorhin auch schon beschrieben habe, erstmal zu gucken, kann ich das an unterschiedlichen Stellen im Takt schon mal einbauen, platzieren, kriege ich das hin, weiß ich, wie ich danach weiterspielen kann, ohne dass was kaputt geht im Groove etc. pp. Und dann irgendwann so integrieren, das ist dann so diese Übephase im Sinne von, okay, da könnte ich es schon mal so einbauen und improvisieren. Ne? Das ist dann eine deutlich spätere Phase der Kompetenz. Dann ich sag mal, das ist dann der Moment, wenn du was Neues gelernt hast und deine Mitmusiker und Mitmusikerinnen nicht mehr abgenervt sind, dass du quasi zu jeder Gelegenheit eben dieses neue Lick präsentierst, sondern dass es nur noch dann aus der Kiste geholt wird, wenn es auch musikalisch einen Wert darstellt. Einige nicken jetzt zustimmend. Im Grunde genommen alle. Ne? Stichwort, du spielst, wie du übst. Ne? Genau, und dann irgendwann danach bricht dann sozusagen die Endstufe, die Endphase an. Und dann ist es so, dass wenn du was hast, dass das dann natürlich im Sprachgebrauch wieder auftaucht, im musikalischen Sprachgebrauch, ne? Bildlich gesprochen. Genau. Ja, cool. Gut. So, ich gehe jetzt Songs nachspielen. Was machst du?
Ja, könnte man tun. Mach ich ja eh immer. Also.
Machst du immer. Achso, du bist kein echter Künstler.
Nee, ich bin Dienstleister, genau.
Dienstleister, alles klar. Hast du sonst noch was unterzubringen oder beschließen wir die Messe für heute?
Da schließen wir die Messe mit ab, genau.
Okay, ja.
Und dann sehen wir uns nächste Woche nochmal zum Finale für dieses Jahr, würde ich sagen.
Finale Grand Prix, ja, stimmt. Ist das nächste Woche schon, ja? Oder? Ja, ja, 20. Dezember sehe ich gerade, ja. Das wird wohl das Finale sein. Ja, in diesem Sinne, egal. Von welchem Spieler oder Spielerin ihr eure Inspiration holt, ob es jemand ist, der virtuos, technisch rumfrickelt, slappt, blasterlich spielt oder nicht. Hauptsache?
Grooved. Blaster, blaster, blaster.
Ich zitiere einen Schüler, das ist auch eher so die Tommy-Gun unter den Füllz.